Das Subversivste, was eine Frau tun kann, ist ihr Leben so zu erzählen, als sei es wirklich wichtig. Mona Etterhavi. Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke. Eine Podcast-Reihe.
Nicht mehr zu mir selbst zu finden. Also nicht mehr einfach nur noch zu funktionieren und mich nicht weiterzuentwickeln.
Das hast du schon.
Natürlich, abgesehen davon, dass den Kindern was passiert, also dieses ganz normale, also diese normalen Ängste.
Die normalen Mama-Ängste.
Also brutal, dass da halt. No.
Selber auf der Strecke zu bleiben, einfach irgendwo. Dass man guckt, dass alles andere läuft, die Kinder laufen, was weiß ich, Familie, Partnerschaft und so, aber selber nicht aus sich rauskommen zu können, denke ich. Eingeschlossen zu sein, weißt du, so in diesem Trott. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe es.
Ich habe auch Angst, keine Spuren zu hinterlassen, wenn ich mal, weil ich meine, irgendwann sind wir alle weg und irgendwie bist du ja doch irgendwo was hinterlassen. Ne?
Ängste sind etwas, was uns alle verbindet, und doch sind sie auch das Gefühl, was uns wohl am ehesten alleine dastehen und isoliert und klein fühlen lässt. Eben weil es auch so schwer ist, diesem so sehr irrationalen Gefühl etwas entgegenzusetzen. Auf der anderen Seite zeigen Ängste oft auch auf, was nicht funktioniert, was uns hemmt, wo wir noch wachsen können. Zumindest wenn sie uns nicht lähmen und unser Denken beschneiden. Und damit hi zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke. Heute beschäftigen wir uns, wie schon gehört, mit Ängsten, also den Ängsten der Frauen auf Kur vor allem. Und die Antworten dort, so vielfältig sie waren, so viel kann ich jetzt schon verraten, spielten sich immer auf zwei Ebenen ab. Einmal privat und einmal gesellschaftlich. Und obwohl es sehr sinnvoll ist, diese zwei Bereiche zu trennen, muss man auch den Zusammenhang zwischen beiden mitdenken. Wenn ich zum Beispiel an meine größte Angst denke, dann ist es wohl die Angst vor dem Tod, was erstmal eine sehr persönliche Geschichte ist, aber bei mir dazu führt, dass ich mir schon auch Gedanken über das Leben allgemein, über mein eigenes Leben, was nach mir bleibt, und deswegen auch über die Gesellschaft mache, weil gerade die Angst vor dem Tod einem ja schon auch ein Stück weit aufzeigen kann, wie man sein Leben führen möchte und welchen Sinn man für sich selber bestimmt. So viel zu mir, aber Lotte, jetzt sag du doch mal, was sind deine Ängste? Wieso hast du den Frauen diese Frage gestellt und wie haben sie darauf reagiert?
Also zum einen würde ich mich der Angst, die du gerade formuliert hast, anschließen, weil ich mich da auch drin wiedergefunden habe. Und ansonsten ist es so, dass ich, seitdem ich ein Kind habe, Angst habe, dass ihm was zustoßen könnte, was dann nicht wieder gut wird. Und dem versuche ich aber nicht so viel Raum zu geben, weil ich zu dem Punkt gekommen bin, dass es einerseits nichts bringt und ich auch nicht irgendwie überbehütend vorsichtig werden will und Leben einfach auch immer ein Risiko in sich birgt. Also Verlust, Schmerz und Trauer sind einfach nichts, was wir ausschließen können. Wir können dem dann nur begegnen, wenn es soweit ist, und uns nicht vorher schon die ganze Zeit fokussieren und von der Angst leben lassen. Mhm. Genau, ansonsten habe ich manchmal auch so Angst vor Menschen, also vor den Dingen, die sie potenziell imstande wären zu tun, also anderen anzutun vor allem. Ich denke da so an Quälereien, Folter, Misshandlungen, Vergewaltigungen und dann ja, einfach so Angst vor wiederkehrendem Faschismus und der gesellschaftlichen Rechtsentwicklung mit allem Scheiß, der da so dazugehört. Das heißt also auch Beschränkungen von Rechten und Freiheiten, Rassismus, feministischer Backlash und so weiter. Und mit dem Blick auf die Welt habe ich da öfter mal echt Angst und muss zusehen, mich da nicht zu krass reinzusteigern in so einen Weltschmerz, weil am Ende auch wieder die Frage da steht, was bringt es jetzt? Also was macht es besser, wenn ich mich da so reinsteigere? Mhm. Aber um noch auf die anderen Fragen zurückzukommen, ich habe diese Frage, also nach ihren Ängsten, den Frauen gestellt, weil ich es für eine ziemlich spannende Frage halte, die teilweise auch Auskunft über uns selbst und unser Verhältnis zur Gesellschaft geben kann. Mhm. Und daraus können sich halt auch zentrale Fragestellungen ableiten lassen. Also was brauchen wir? Warum gibt es hier denn eigentlich keine Sicherheit? Also es lässt sich auch eine politische Praxis daraus ableiten unter Umständen. Und genau reagiert haben die meisten auf die Frage sehr nachdenklich. Manche hatten ganz viele Ängste und es sprudelte nur so aus denen raus. Andere hatten weniger. Aber alle hatten Angst vor irgendwas. Bei den meisten bezogen sich die Ängste vor allem auf den vermeintlich privaten Bereich, wie du es auch gerade schon andeutetest. Also so Kinder, Zukunft, Familie, Trennung, Gesundheit, Arbeit und so weiter.
Dann habe ich manchmal Angst davor, auch, dass man sich vielleicht doch irgendwie trennt oder so. So alleine dazustehen, ne? Da haben ja viele auch Angst vor. Wobei, ja, ich persönlich kann ich gar nicht sagen, dass ich davor Angst habe, weil ich habe auch so eine große Familie und ich das ist halt das Schöne. Irgendwo habe ich da so einen Rückhalt, dass ich davor gar nicht so Angst haben muss, alleine da zu stehen. Ja. Ja, und dass meinen Kindern auf jeden Fall was passiert. Das sind die größten Ängste. Mhm. Ne? Also manchmal bringe ich die ins Bett und sitze dann echt vorm Bett und denke, boah, bitte, bitte, niemals ist irgendwie nur annähernd denen was passiert. Das ist echt, ja. Ja, das ist eine ganz große Angst, ehrlich. Mhm. Ja. Ich glaube, das kennt auch jede Mutter irgendwie. Mhm. Ja.
Ganz persönlich habe ich Angst, dass ich in der Beziehung mit Selina irgendwas Gravierendes falsch machen könnte, wovon sie dann irgendwann ihr Leben lang was hinter sich herschleppt. Das ist eine meiner Hauptängste. Dann, ich bin ja nun nicht mehr die Jüngste, dass mir irgendwas passieren könnte und meine Tochter mit ihren 12,5, 13, knapp bald 13 Jahren steht dann alleine auf der Welt, weil sie ja im Moment nur mich als Bezugsperson hat. Aber so existenzielle Ängste, dass ich jetzt Wohnung verlieren könnte oder Arbeit verlieren könnte oder sonst irgendwas, das habe ich im Moment nicht, weil es da im Moment, das ist ein Bereich, der läuft im Augenblick, wo ich mir auch gar keine Gedanken drüber machen will, weil je mehr ich mir Gedanken über irgendwas mache, umso mehr Ängste kommen hoch und umso weniger kann ich agieren, das will ich nicht. Aber meine Hauptangst ist, irgendwas bei meiner Tochter falsch zu machen.
Ja, finde ich ganz interessant. Also zentral scheint da ja wirklich die Angst bezüglich der Kinder zu sein, was du ja auch schon erwähnt hattest. Also ist ohne Kind jetzt um jemand anderen so eine existenzielle Angst zu haben, also das kenne ich gar nicht so. Also klar, manchmal, wenn ich so darüber nachdenke, wie wäre das jetzt, wenn ein Familienmitglied stirbt oder so, dann kriege ich auch so also mhm. sofort dieses beklemmende Gefühl. Mhm. Aber halt nicht dieses, okay, ich habe jetzt wirklich diese Verantwortung. Und aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, diese Alleine-Sein-Angst, die ist natürlich, glaube ich, bei allen Menschen so fundamental gegeben. Also und ich würde schon sagen, dass es eine Angst ist, die sehr aus unserer Gesellschaft herrührt, also die tatsächlich viel damit zusammenhängt, wie wir eigentlich leben und dass da viel so schon von Anfang an darauf gemünzt ist, dass du eben zum Beispiel in einer Beziehung sein sollst oder dass das so als das Optimum dargestellt wird und dass du dir dann so quasi auch die finanzielle Last so ein bisschen teilst und wenn da dann irgendwie auch nur ansatzweise dieser eine Mensch wegbricht, dann stehst du halt sofort alleine da, eben weil es kein Auffangbecken gibt oder weil das erstmal nicht so angedacht ist, dass es ein Auffangbecken gibt durch viele Freunde oder durch irgendwie kooperatives Zusammenleben.
Ja, da liegt dann einfach viel mehr Druck auf so einer Person und dass diese eine Beziehung funktioniert. Im Vergleich dazu, also es wäre ja auch denkbar zu sagen, man hat einfach so ein stabiles soziales Umfeld genau. aus verschiedenen Leuten, ob das jetzt Familie ist oder Wahlfamilie, Freundinnen und Freunde, das ist ja völlig egal, aber dadurch, dass da häufig irgendwie so ein Fokus besteht, irgendwann diese eine Beziehung zu finden und in der dann halt sich zu Hause zu fühlen und in der die Zukunft zu denken,
genau,
denke ich, ist das ziemlich problematisch, weil man sich dann eben auch nicht ohne diese Beziehung denken kann und will.
Ja, würde ich auch absolut sagen. Was ja auch ganz gut zu unserer Folge ist, es Arbeit oder Liebe passt, wo wir auch schon darüber gesprochen hatten, dass jetzt Lohnarbeit und Reproarbeit eben auf den Schultern einer oder zweier Personen lasten und was dann eben passiert, wenn sowas auseinanderbricht.
Ja, und irgendwie hängt auch alles miteinander zusammen. Also so fortschreitender Kapitalismus und eine sich verändernde Gesellschaft, auch hinsichtlich des sozialen Miteinanders. Hattest du ja auch schon mal erwähnt vorhin. Ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass die Gesellschaft, in der wir leben, schon eher immer mehr vereinzelt und vermutlich auch vereinsamt. Das ist zumindest so ein Eindruck, den ich habe. Da kocht irgendwie einfach jede so ihr Süppchen. Die Kernfamilie hat die Großfamilie abgelöst. Individualisierungsprozesse, die ja sehr wichtig und dringlich sind. Also, dass wir an einen Punkt kommen, dass das Individuum als solches wichtig geworden ist. Ein einzelner Mensch in seiner Unterschiedlichkeit und Besonderheit. Aber das macht es andererseits dann auch manchmal gefühlt so schwer, zusammenzukommen und Kompromisse zu treffen. Also oft habe ich auch den Eindruck, dass im Zuge von Individualisierung auch Ignoranz und Egoismus anderen Menschen gegenüber größer und bedeutsamer geworden sind. Einfach in so einem Miteinander auch.
Absolut. Also ich würde auch sagen, dadurch, dass auch der Begriff des Kollektivs so ein bisschen abgewertet wurde, also auch in den politischen Bewegungen und Individualisierung so in der Moderne das zentrale Motiv geworden ist, auch in der kapitalistischen Wirtschaftslogik, das merkt man auf allen Ebenen. Und ich würde aber auch sagen, was da auch dazu gehört, ist, wenn wir so über Kernfamilie sprechen, wirklich so ein Bild von Romantik. Also dieses romantische Bild von einfach nur zwei Personen, was auf der einen Seite so einen unglaublichen Druck auslöst und auch ganz gut zu unserer Wirtschaftsweise passt, also weil es eben die Kernfamilie so unterstützt und was an sich niemals herzustellen ist, wo ja auch gleichzeitig wieder Ängste eines Verpassens mit einhergehen und irgendwann ist man, also steht man halt wirklich einfach alleine da mit seinen Gefühlen und Ängsten auf der einen Seite, aber auch so tatsächlich abgelöst in den Beziehungen von anderen.
Ich glaube, da ist ja mit das krasseste Szenario ja irgendwie doch, also ich finde es so spannend, dass wir so eine Angst vor dem Älterwerden haben, weil irgendwie das Szenario ist, ich bin irgendwie ein bisschen einsam, niemand kommt mich besuchen, weil niemand hat Zeit, vielleicht bin ich auch ein bisschen verrückt geworden, vielleicht bin ich im besten Fall sogar ein bisschen verrückt geworden, dann kriege ich das alles gar nicht so mit und hänge halt in einem Altersheim rum und hoffentlich reicht die Rente, dass das Altersheim ansatzweise okay ist. Also ich finde so die Angst vor dem Älterwerden innerhalb dieser Gesellschaft mit Perspektive auf Altersheim und Vereinsamung unheimlich stark.
Ja, und dann stellt sich schon so ein bisschen die Frage, wenn alle Leute diese Angst teilen, wieso man da nicht irgendwie anders vorgeht. Aber das bezieht sich ja auch auf viele andere gesellschaftliche Zustände. Also viele Dinge werden problematisiert in der Gesellschaft und auch im System. Aber dann wirklich konkret was zu verändern, das passiert nicht. Und das sieht man ja auch bei anderen Ängsten bei den Frauen auf Kur, die ganz konkret hinsichtlich der Gesellschaft und bestimmten Zukunftsszenarien formuliert wurden.
Ganz schlimme Angst habe ich davor, dass wir hier Zustände kriegen wie 1933 vorm Zweiten Weltkrieg. Weil Anzeichen dafür hast du überall. Diese Neonazis, die hier überall rumlaufen und Terror machen in Deutschland, das macht mir Panik und Angst. Ich bin groß geworden in einem Land, wo du sagen durftest, was du willst, ja, wo es auch keinen geschert hat, was für eine Meinung du hast. Wenn er anderer Meinung war, war er anderer Meinung, okay. Aber das hat nicht dazu geführt, dass du an deinem Leben bedroht wirst oder dass du geprügelt wirst oder sonst irgendwas. Ja? Vielleicht hast du früher auch nicht so viel mitgekriegt, weil nicht so viel Medienpräsenz da war und gar nicht so viel berichtet werden konnte darüber. Ja? Das ist ja heute alles ganz anders. Jeder hat sein Video, jeder nimmt irgendein Filmchen auf von irgendeiner Situation, die ihm gerade passiert und stellt die ins Internet und schreibt dann da irgendwas dazu und du kennst auch die Hintergründe nicht. Das ist was, was mir Angst macht.
Ja, 1933. Was denkst du, was sie damit alles ansprechen könnte, was sie damit meint?
Das ist ja schon auch ein Bild, was zurzeit relativ viel bemüht wurde oder gerade so im Zuge des Aufstiegs der AfD und allem, was damit zusammenhängt und mit den ganzen Populisten und so weiter, dass schon auch bei vielen Leuten ankommt, okay, da passiert gerade was, da gibt es einen Rechtsruck, also und wird ja schon auch in den Medien thematisiert. Und ich denke jetzt gerade während der Corona-Pandemie zum Beispiel, ist das schon auch so ein Punkt, wo jetzt so ein bisschen offen ist, wie das weitergeht. Also weil auf der einen Seite gibt es ja schon auch viele Leute, die sagen, okay, birgt positive Chancen, aber auf der anderen Seite hast du schon auch solche Sachen wie das Schengen-Abkommen, das wird jetzt erstmal oder ist erstmal außer Kraft gesetzt und nur für wirtschaftliche Sachen irgendwie werden die Grenzen geöffnet. Also und hast auch ganz klar die Forderung, Grenzen dicht zu machen. Aber klar, auch unabhängig von Corona, also was zurzeit passiert, also es passierte schon immer, du hattest in den 90ern krasse rechte Wellen, du hattest das zu jeder Zeit, aber derzeit diese Salonfähigkeit von rechten Gedanken und auch diese viel bemühte Phrase der Angst vor Überfremdung, die sehr anschlussfähig
ist. Untergang des Abendlandes.
Ja, genau.
Und
ja,
wir gehen alle mit ihm unter.
genau. Und da kommen wir direkt wieder zurück auf dieses Thema Angst. Das ist halt auch schon, du kannst diesen Begriff gut bemühen, um irgendwie politisch eine Strategie zu fahren. Also weil es ist halt emotional, du holst die Leute damit ab, du hast ganz, ganz schnell eine sehr einfache Lösung.
Und womit sie, glaube ich, auch noch ganz gut anschlussfähig sind so diese Schuldfragen. Also zum einen so diese Befreiung von einem Schuldkomplex, dass sich die Deutschen noch jetzt endlich mal wieder locker machen sollen. Ja. Und also ja, so ein Befreiungsschlag. Es ist jetzt langsam mal wieder vorbei. Wir können jetzt mal wieder nach vorne gucken und gerade Deutschland als so exportstarkes, wirtschaftliches Superland, da muss man sich da jetzt wirklich für immer schlecht fühlen, deutsch zu sein aufgrund der Geschichte. Das auf der einen Seite und gleichzeitig bemühen sie sich ja, Schuldige zu finden für die Zustände. Ja. Also da werden dann halt als erstes geflüchtete Menschen so.
Genau. Das ist halt immer so eine sehr, sehr einfache Logik. Und ich meine, klar, Leute, die Angst haben, sind halt für jede Lösung dankbar. Ne? Aber auf der anderen Seite würde ich schon auch sagen, sind wir inzwischen an dem Punkt, wo man sich auch eingestehen sollte, das ist was Irrationales und ich muss damit irgendwie anders umgehen. Und ich würde sagen, inzwischen sind wir informationsgesellschaftlich so weit, dass die Menschen durchaus als mündig erklärt werden können und sich nicht jeder populistischen Strategie sofort anschließen müssen.
Und was ich in diesem Zusammenhang sehr problematisch finde, was ich auch ganz zentral dabei finde, eine bestimmte Denke zu überwinden, ist einfach so diese Konstruktion von Feindbildern. Also, dass es immer irgendwen geben muss, dem wir die Schuld für irgendwas geben, statt zu sagen, es ist irgendwie komplex, es ist ein System, in dem wir irgendwie alle funktionieren, in dem wir denken und handeln und Entscheidungen treffen, die auch aus Sachzwängen heraus teilweise entstehen. Und dabei geht es ja nicht darum, irgendwie beschissene Entscheidungen zu entschuldigen, aber irgendwie auch klarzumachen, es ist halt schwieriger, als die Welt in Gut und Böse zu teilen.
Ja, und es ist ja auch so, dass wenn man in der Logik des Schuldigen und Unschuldigen denkt, dann wird es nicht so einfach möglich sein, die Welt kollektiv irgendwie zu verändern, sondern du gehst immer davon aus, okay, wir müssen nur die Schuldigen ausmerzen und dann wird alles besser, aber so funktioniert es halt nicht. Aber wenn wir zurückgehen zu den Frauen auf Kur, also abgesehen von so einer Angst vor zum Beispiel rechten Tendenzen, wurden da ja auch noch andere gesellschaftspolitische Dinge gesagt.
Also ich liebe meine Religion, aber meine Religion wird immer wieder anders dargestellt. Mhm. Wenn jemand lesen würde, was alles im lieben Koran drinnen steht, aber Syrien oder Irak oder andere Länder, es wird Islam immer falsch hergestellt. Weil bei uns gibt es nicht Töten, bei uns geht man teilt alles.
Und das heißt, das ist so ein Teil deiner Angst, einfach wie Leute, die, also hast du Angst als Muslima in einer deutschen Gesellschaft oder?
Nein, ich habe keine Angst. Ich fühle mich sehr wohl in Deutschland. Ich komme auch, ich gehe überall rein oder ich gehe überall raus, wo ich will. Also ich komme damit sehr gut klar. Aber wenn ich jetzt nach Thüringen fahren würde, da würden die schon anders gucken, ne?
Ja, Ostdeutschland. Ja. Was soll man sagen? Also ist für Personen, die nicht ins typisch deutsche Optikprofil passen, auf jeden Fall zunehmend ein heftig beängstigendes Problem. Also war es auch schon vorher, wenn wir da zum Beispiel eben, wie du vorhin schon meintest, an die 90er Jahre und den hier grassierenden Rassismus denken, also Hoyerswerda oder auch Rostock-Lichtenhagen. Aber genau, das hat sich in den letzten Jahren auch im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise wieder massiv verschärft. Und da braucht es dringend eine permanente solidarische Praxis und ja, einfach ganz wichtig, eine wache Zivilgesellschaft, die sich eben auch einmischt, auch in kleineren, vermeintlich harmlosen, verbal übergriffigen Situationen, wo eben beispielsweise eine Frau mit Kopftuch angefeindet wird.
Mhm. Naja, und ich finde gerade dieses Kopftuchbeispiel, ne, das macht das ganz deutlich, wie beides zusammenkommt. So individuelle Ängste, ich weiß nicht, vor unbekannten Sachen, ne, oder vor Sachen, mit denen du keinen Kontakt hattest, die sich dann ganz, ganz schnell auf so einer gesamtgesellschaftlichen Ebene manifestieren, gerade wenn sie eben auch instrumentalisiert werden.
Mhm.
Und wie du schon sagtest, wo es dann einfach um eine solidarische Praxis geht. Und das wäre halt genau der Punkt, wenn man jetzt irgendwie als oberstes Ziel Solidarität hätte und die Leute würden in Kontakt miteinander kommen, was ja auch ganz klar gegen die Angst vorm Alleinsein helfen würde, aber nur mal so nebenbei, dann wäre es überhaupt nicht möglich, derartig
ja, voneinander entfremdet, einander misstrauisch gegenüberzustehen.
Genau.
Aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen. Wie geht's weiter? Miteinander, ich weiß gar nicht. Kennst du das?
Nee, aber
das ist so ein komischer DDR-Hippie-Track, glaube ich. Aber bin ich nicht ganz sicher.
Ja, also fest steht, wenn man keinen Kontakt zu anderen Menschen hat, wird es sehr, sehr schnell, sehr einfach, Menschen abzulehnen.
Insofern könnte man die Frage stellen, sind es einfach nur Ängste oder leben wir in unsicheren Zeiten?
Ja, doch. Also das verdrängt man immer so ein bisschen, ne? Das macht mir jetzt halt persönlich keine Angst, weil man da nie so hinguckt. Man ist irgendwie immer nur in seinem kleinen privaten Rahmen, aber man weiß nie. Klar, dass so ein Krieg oder so ausbricht, sowas in der Art meinst du auch, ne? Krise oder, ja. Ja, ja, sowas zum Beispiel, dafür hätte ich manchmal Angst. Man weiß das ja nicht, ne?
Hast du Zeit und Lust, dich mit politischen Themen zu beschäftigen, gesellschaftspolitisch?
Ja, wir gucken schon Nachrichten zum Beispiel, ne? Aber noch nicht lange, muss ich sagen, weil ich das vorher immer so weggeschoben habe, wo ich gedacht habe, ach ja, ne? Das ist irgendwo anders und nicht hier oder so. Und ja, aber mittlerweile beschäftigt man sich da schon mit, ja. Ja, das kam eigentlich irgendwie einfach so. Also eigentlich von meinem Mann eher aus, dass er immer gesagt hat, komm, wir gucken erst noch die Nachrichten und irgendwann ist man da halt so drin und dann guckt man das und dann interessiert man sich auch irgendwann so dafür, weil es betrifft uns ja auch eigentlich alle. Ne? Allgemein passiert halt einfach auf der ganzen Welt auch viel. Und womit ich mich aber schon lange beschäftige und auch immer denke, es ist so die Armut in manchen Ländern. Also wir leben halt manchmal echt im Überfluss und andere haben gar nichts. Das ist wirklich so mein persönliches Thema, was mich auch, ja, was kann man sagen, interessiert, aber womit ich mich halt irgendwie schon lange so beschäftige.
An der Stelle wäre es wichtig zu sagen, dass die meisten der Frauen eigentlich gesagt haben, dass es keine unsicheren Zeiten sind oder dass sie davon keine Ahnung haben und politisch sein, dass das eh eher ihre Männer sind, die da sich mit sowas beschäftigen.
Mhm. Ja, das ist ja auch so ein Klassiker. Der Mann ist weltlich und weltgewandt und öffentlich und politisch und repräsentativ und die Frau dann eher so im häuslichen Bereich aktiv. Ist tatsächlich was mir schon in der Schule ganz, ganz viel begegnet ist. Also, dass Frauen sich da prinzipiell zurückgehalten haben und auch gesagt haben, so nee, also schon beim Politikunterricht, dafür interessiere ich mich nicht so. Ja, hatten wir ja auch schon sehr, sehr häufig angesprochen, dass das so ein wiederkehrendes Muster ist. Und ja, da wird halt einfach so viel ganz, ganz früh gesetzt und ganz früh ansozialisiert, was dann später im Erwachsenenleben sich wirklich nochmal rächt. Also ob dann eben schon zum Beispiel in der Schule oder auch von den Eltern so ein Interesse geweckt wird oder eben nicht geweckt wird und ob man früh schon gesagt bekommt, das ist dein Bereich oder das ist eher der Bereich für die Jungs oder Männer.
Ja, das wird auch ganz unterschwellig. Das kriegt man, glaube ich, teilweise in der Erziehung auch, also sowohl als Eltern auch, als auch sowohl bei den sowohl die Eltern als auch Lehrer und LehrerInnen kriegt man das, glaube ich, gar nicht unbedingt immer so mit, wie man so unterschwellig schon so bestimmte Kinder adressiert bei bestimmten Fächern oder so, ja, du kannst es doch bestimmt und das irgendwie so, da dann ja Mädchen eher so bei Kunstsachen und eher so bei sprachgewandten Sachen eher so supported und also, dass diese grundlegende Annahme, dass das eine eher so Mädchenbereich sind, das andere eher so Jungsbereiche sind, dass die sich auch einfach schon überträgt.
Na, und wenn man sich das anguckt, dass dann ein kompletter Teil der Menschen, und da geht es ja jetzt nicht nur um Männer und Frauen, sondern auch um andere unterrepräsentierte Gruppen, einfach gänzlich in der öffentlichen Debatte fehlt oder ihre Stimme in der öffentlichen Debatte fehlt, dann weißt du auch, wie die Welt eingerichtet ist. Also dass es natürlich dann auch bei jeder politischen Forderung oder bei so, wie die Politik gestaltet ist, auch fehlt. Ja. Und da natürlich eine fundamentale Ungerechtigkeit besteht.
Auf jeden Fall, das ist super problematisch und Frauen müssen da meist immer erst lernen, viel lauter zu sein, Raum einzunehmen und mitzumischen, Forderungen zu stellen. Es wird, denke ich, keine Veränderung der jetzigen Lage hin zum irgendwie denkbar Besseren geben, wenn Frauen dann nicht mit breit aufgestellt sind und sich gemeinsam, aber auch unabhängig von Männern organisieren und patriarchale gesellschaftliche Strukturen angreifen. Und dafür braucht es ganz klar ihre Geschichten, ihre Sorgen und Ängste, ihr Wissen und auch ihre Wut. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, die Frauen, die die Frage danach, ob wir in unsicheren Zeiten leben, mit Ja beantwortet haben, sind dann eigentlich direkt auf so Kriege, Krisen, Ausbeutung, Rassismus, Faschismus und so weiter zu sprechen gekommen. Es waren wirklich nur 2 oder 3.
Ja, und Krieg, Krise, Widerspruch aus Überfluss und Armut sind ja alles Themen, wo wir ganz, ganz schnell wieder beim Kapitalismus landen, oder? Aber was haben die Frauen denn so auf die Frage nach dem Warum geantwortet? Also warum es diese Probleme gibt, warum die Verhältnisse so sind, wie sie sind?
Oft ist es, glaube ich, einfach irgendwie Politik. Also hier leben wir ja wirklich sehr offen. Jeder darf sagen, was er will. Ne? Gleiches Recht für alle so ungefähr. Und in anderen Ländern ist das eher, wird das sehr, sehr dominiert. Also so, dass zum Beispiel auch gar keine Medien oder so an die rankommen dürfen, in Japan oder China ganz extrem. Ne? Ja, da wird die Außenwelt total ferngehalten, die leben in so einer Blase und wer da was Falsches sagt, der muss ja schon Angst haben. Oder in Afrika, wo wirklich gar nichts ist und viel halt auch mit der Wirtschaft zu tun hat. Ich habe letztes Mal irgendwann so eine Reportage gesehen, da wird für die Gasautos, glaube ich, ja, wird ja... wie heißt das nochmal? Auf jeden Fall wird da ja was gewonnen. Und dadurch Lizit oder so, bevor ich was Falsches sage, auf jeden Fall wird das dann das Wasser da aus der Erde rausgezogen in Afrika und dann werden riesige Felder angebaut, damit wir hier unsere Gasautos fahren können. Also denen wird wirklich viel weggenommen, damit, ne? Und damit wir hier leben können und wir sagen können, ach guck mal, wir tun sowas Tolles für die Umwelt. Ja. Daran liegt das auch oft.
Ja, ganz klar. Globale kapitalistische Ausbeutungsverhältnisse und Prozesse, Hierbei wurde auch viel der Konsum als so Zwang benannt, also als etwas, das uns ständig im Nacken sitzt, von dem wir dächten, wir bräuchten es, obwohl es nichts wirklich Wichtiges ist.
Arbeit, 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 Konsum, 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 Urlaub, Auto, Haus.
In dem Zusammenhang auch die bekannte Losung, sich wieder auf Werte wie Liebe, Nächstenliebe und so weiter zu fokussieren, damit die Welt nicht weiter verroht.
Also ich würde mir so ein ursprünglicheres, naturnäheres Leben wünschen, so jetzt, ne? Also
Love, ja. Sex and Rock'n'Roll.
Nee, wirklich. Ja. Love and Peace.
Genau. Nett sein, lachen, kostet ja keinen irgendwas.
Ja. Wir brauchen mehr Liebe in dieser Welt und nicht mehr Geld oder Konsum oder materielle Dinge, sondern
weniger Egoismus, ja, wäre, glaube ich.
Ja, schön. Das impliziert das ja, glaube ich.
In dieser Welt, das ist alles so Macht. Jeder will das Macht haben. Es reicht die Menschen nicht, etwas Kleines zu haben. Die vergessen dabei diese Liebe.
Ja, sage ich ja auch ständig, mehr Liebe. Also sage ich ja wirklich, aber nee, also das ist natürlich alles sehr richtig, aber eben jetzt auch nicht so das Konkrete. Mhm. Also ich würde sagen, so löst man vielleicht nicht unbedingt tiefer sitzende Probleme. Es ist ja eher andersrum zu betrachten. Also wo ist die Liebe, wie kam sie überhaupt abhanden? Nichtsdestotrotz würde ich sagen, es ist schon mal gut, dass es überhaupt bei einigen der Frauen ein Problembewusstsein gibt. Aber es stellt sich halt dennoch die Frage, wie ist es mit konkreten Veränderungen? Mhm. Inwieweit ist man da bereit, irgendwie was zu tun, Haltung zu zeigen und die eben auch vor anderen, ja, oder eben bei sich selbst anzufangen und die Veränderung auch bei sich selbst zu beginnen?
Deshalb habe ich mich da auch, ich sage ja, ich bin so ein bisschen so meinen eigenen Weg. Ich arbeite wenig, verzichte dadurch auf viel. Ne? Ich habe wenig Geld, aber ganz bewusst. Verzichte. Ich fahre nicht dreimal im Jahr in Urlaub. Ich habe einen Opel Corsa von 1998. Aber ich habe eben Zeit für mich. Und das ist mir wichtig.
Dann ist es halt echt eher so die Nummer, dass die individuelle Handlung als Maßstab zählt, so ein bisschen in dieser Annahme, dass die ganze Verantwortung der Welt jetzt auf den eigenen zwei Schultern liegt, was ja auch zu beobachtender Trend ist, aber eben vor allem auf Konsumgewohnheiten. Mhm. Also, dass man darauf achtet, dass man nicht zu viel konsumiert oder richtig konsumiert und Bio, regional, Slow Food oder jetzt auch so Umweltsachen wie nicht mehr fliegen oder weniger Autos und gute Produkte, was ja auch alles wichtige Überlegungen sind und wo ja natürlich auch ein Handlungsspielraum einer jeden einzelnen Person liegt.
Aufklärung. Richtige Aufklärung. Es kann nicht sein, Thema Klima, Diesel und Benziner gehören verboten, das ist alles schlecht. Kauft euch Elektroautos. Und dann gucke ich mir an, wie Elektroautos gebaut werden. Explizit die Batterien. Und wo ich sage, ich kann mit meinem Auto 20.000 Kilometer fahren, bevor sich die Elektrobatterie amortisiert hat, ist irgendwas falsch. Das ist ein Punkt, wo ich sage, also da glaube ich, würde ich anfangen, mich zu streiten, wenn ich sage so, ja, ist ja schön, dass du sagst, ich soll mir ein Elektroauto kaufen, aber weißt du eigentlich, wie das Ding produziert wird? Weißt du, wie ein Handy produziert wird? Kosmetik, genau das Gleiche. Jetzt in Hamburg ist ja diese, ich habe den Namen vergessen, da gab es ja diese mit den Tierversuchungen und Tierquälerei und all sowas. Ist ganz groß in der Presse gewesen. Warum machen die das? Es gibt Idioten, die kaufen es. Angebot, Nachfrage. Mach dich schlau, wo es herkommt. Guck nach. Und dann entscheide, wo du kaufst. Wenn das 1 Euro mehr kostet, dann kostet es 1 Euro mehr, aber du hast ein ruhiges Gewissen.
Genau, aber auf der anderen Seite darf das natürlich nicht darin ausarten, dass es jetzt einen Wettbewerb zwischen den richtigen individuellen Handlungen oder zwischen dem richtigen individuellen Konsumieren gibt. Also, dass die Leute dann anfangen, so hinzugucken, wer kauft hier eigentlich wie ein, und die, die sich nicht an irgendwelche Bio-Vorgaben halten, dann schuld am Klimawandel sind oder so. Da würde ich sagen, ist dieser Punkt, dass das Individuum zur Verantwortung herangezogen wird, insofern problematisch, als es eigentlich eine politische Kiste sein sollte. Also eigentlich, aha, sollte es einfach politische Bestimmungen geben, die sagen, so und so darf nicht produziert werden, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir in dieser Gesellschaft so leben und es keine bessere erstmal gibt. Und wenn man das weiterdenkt, dann kann ja diese Losung des richtigen Konsums letztlich auch als Marketingstrategie genutzt werden, und das passiert ja auch, die dann eigentlich die bestehenden Strukturen nur noch festigt und die eben nicht dazu führt, dass man diese Logik, die dahinter steht und diese ganze, das ganze System an sich kritisiert und hinterfragt und damit letztlich genauso viel Ungerechtigkeit erzeugt wird wie zuvor.
Ja, genau, da das auch nur wieder zu weiteren Entzweiungen und Abgrenzungen der Menschen untereinander führt, also gerade wenn es eben in so einen Wettbewerb ausartet und man sich da ganz genau auf die Finger guckt. Dabei geht es ja eben eher darum, Menschen wieder so zusammenzubringen bei aller Unterschiedlichkeit. Mhm. Und ja, zumal dieses richtige Konsumieren einfach auch eine Frage der Kohle ist. Also es kann sich halt nicht jeder leisten, im Bioladen einkaufen zu gehen. Na, und ich habe auch einfach keine Lust auf eine Welt, wo ich mir das gute Gewissen kaufen können muss. Das hat einfach irgendwie sowas von Ablasshandel. Und dafür braucht es einfach das Bewusstsein, dass da noch viel tiefliegender was schiefläuft.
Mhm, und damit sind wir wieder zurück beim Stichwort Kapitalismus. Und habt ihr aber in dem Zusammenhang auch über Lösungsansätze gesprochen? Also gab es da irgendwie Überlegungen oder Ideen dazu?
Schon, aber da herrschte eher große Ratlosigkeit. Ein-, zweimal ging es um bisherige kommunistische Gesellschaften, die quasi gescheiterten Versuche, da haben viele mit dem Kopf geschüttelt, so von wegen, ja, das haben wir jetzt auch schon bemerkt, dass das nicht funktioniert.
Ja, ich finde es da tatsächlich immer ziemlich erstaunlich, dass selbst bei Menschen, die die Probleme sehen und auch anprangern und jetzt nicht einfach sagen, so alles läuft super, nur weil sie sich und ihren eigenen Mikrokosmos sehen, am Ende trotzdem der Kapitalismus irgendwie als die bestmögliche Welt dasteht und da auch so gar keine Fantasie für was anderes da ist, also irgendwie für ein anderes System. Beziehungsweise, was mir da auch immer auffällt, dass die Menschen einfach so ein konsequent schlechtes Menschenbild haben, ohne die Option auf Veränderung irgendwie.
Was ist die Alternative?
Das ist das Problem. Die wird es nicht geben.
Also, wie sagt mein Freund immer so schön, das Beste, was es eigentlich gibt, ist der Marxismus. Das ist ein ganz schweres Wort für mich. Wird aber nie funktionieren. Die Menschen sind zu... Ich will besser sein. Diesen Konkurrenzkampf. Oh, du hast das auch? Ich will mehr. Von daher wird es immer Menschen geben, die mehr Geld haben als ich. Es wird immer Menschen geben, die... Diesen Drang haben, mehr haben zu wollen als andere. Und das wirst du aus den Menschen auch nicht rauskriegen.
Und ich würde sagen, das ist ein ganz schwerwiegendes Problem, dass Menschen von Anfang an eingetrichtert wird, dass Menschen egoistisch sein und immer nur ihr eigenes Bestes wollen, weil genau dieser Faktor verunmöglicht es ja eigentlich, aus dieser Logik wieder herauszutreten. Also wenn man das so spieltheoretisch anguckt, wenn ich denke, dass alle Menschen nur auf ihren Vorteil bedacht sind, dann muss ich ja genauso konkurrenzmäßig rangehen, ansonsten habe ich den Nachteil und so weiter. Und dann führt es in genau diesen Kreislauf, anstatt dass irgendwie alle kollektiv sagen, okay, wir durchbrechen das jetzt einfach mal, weil wir sind einfach nicht so drauf und eigentlich könnten wir alle ganz anders zusammenleben. Aber gab es niemanden, der da irgendwie an eine bessere Welt geglaubt hat?
Ja, also bis auf eine Frau, diese Vorstellungen einer Gesellschaft, wie sie sich vorstellt oder wünscht, formuliert hat, gab es weiter keine Ideen, Utopien oder Perspektiven. Dafür lohnt es sich aber umso mehr, genau da mal länger reinzuhören, was sie da gesagt hat.
Also ich bin da ein bisschen ratlos, ja, weil ich habe keine Vorstellung davon, wie man die ganzen Probleme, die wir in unseren Gesellschaften haben, und die auch die zunehmende Bevölkerungszahl auf der Erde mit sich bringen, wie man die in den Griff kriegen soll, mit welchem Gesellschaftsmodell man das hinkriegen könnte. Das könntest du nur hinkriegen, wenn du nichts mehr mit Geld bewertest, wenn du Geld nicht mehr als Zahlungsmittel hast und wenn jeder all das zugänglich gemacht bekommt, was er für sich braucht.
Aber das ist ja eine grundsätzlich kommunistisch-sozialistische Idee.
Wie man es bezeichnen will, ja, sind auch so Sachen, da habe ich ein Problem mit, das eine in die Richtung zu sortieren und das andere in die Richtung zu sortieren. Kennst du die Serie Star Trek, Next Generation?
Ich habe die nicht gesehen, aber...
Die nächstfolgende Generation ging dann davon aus, die Menschen, die hier leben auf der Erde, die sind alle mit allen Grundbedürfnissen grundsätzlich versorgt. Die brauchen kein Geld. Wenn die was essen wollen, kriegen die was zu essen. Wenn die Kleidung brauchen, kriegen die Kleidung. Wenn die Wohnung brauchen, haben die Wohnung. Die können lernen, was sie wollen. Die können Ausbildung machen, wie sie wollen. Da, wo sie ihre Neigungen haben, da gehen sie hin und das machen sie. Und die, die in den Weltraum fliegen wollen, die fliegen in den Weltraum. Und so stelle ich mir das vor, wenn es nicht mehr nötig ist, zu gucken, wo kriege ich das Geld her, damit ich heute was auf den Tisch zum Essen stellen kann, dann kannst du dich ganz anders um dich und um deine Familie und um dein Umfeld kümmern. Dann kannst du auch auf andere Dinge Wert legen.
Okay, aber warum tust du dich damit schwer, deine Haltung, weil ich für mich hört die sich so an, deine Haltung als eine antikapitalistische zu beschreiben, beziehungsweise du musst ja nicht sagen, ich bin Kommunistin und identifiziere mich jetzt mit den Schriften von, weiß ich nicht, Lenin oder so.
Ja.
Du kannst.
Habe ich nie gelesen.
Ja, ne? Aber das muss man ja auch überhaupt nicht, finde ich, um sich Gedanken über die Welt zu machen.
Also, aber ich frage vom grundsätzlichen Verständnis her tendiere ich tatsächlich eher, was meine Ansichten angeht, in die Richtung des Kommunismus. Da muss ich dir recht geben: Sozialismus und Kommunismus.
Ich frage dich das so explizit, weil mein Eindruck ist, dass es auch durch die, durch so Vorstellungen, durch die DDR-Geschichte und gleichzeitig aber auch durch so, weiß ich nicht, China, Nordkorea und so weiter, dass es ein Problem damit gibt, kommunistische Positionen oder sozialistische, wie auch immer, als die eigenen deutlich zu machen. Weil dann Leute ja häufig mit so, aber das klappt doch nicht, das haben wir doch gesehen. Und
das Problem, warum es nicht geklappt hat, ist meiner Meinung nach einfach auch die Tatsache, dass mit diesem sozialistischen Denken und diesem Modell in der DDR und auch in China, wobei China ist ja jetzt wieder eine ganz andere Kiste, die entwickeln sich ja, wer weiß wohin, dass man immer auch verknüpft hat, diese Meinungsunterdrückung mit Sozialismus und Kommunismus. Und das ist etwas, was für mich nicht geht. Das muss man voneinander entkoppeln.
Voll, aber das ist ja, entschuldige, dass ich unterbreche, aber genau, mir ist es halt wichtig, die Frage danach auch zu beantworten, warum das für dich, ist es für dich ein Problem, in Runden unter deinen Freundinnen auf Arbeit oder sonst wo, falls ihr überhaupt dort so politisch diskutiert, aber mich interessiert es, ob es ein Problem damit gibt, die eigenen Haltungen als antikapitalistisch beziehungsweise konkret als sozialistisch-kommunistisch zu beschreiben.
Habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, weil einfach auch die Situation noch nie da gewesen ist. Ja, ich äußere meine Meinung, wenn ich gefragt werde. Teilweise bin ich da allerdings auch ein bisschen vorsichtig, weil ich weiß, wie leicht du in die Situation kommst, dass du dann Repressalien oder sonst irgendwas oder extremen Gegenwind kriegst oder möglicherweise vielleicht auch Nachteile bekommen kannst, dadurch, dass du deine Meinung zu offen äußerst, ja?
Genau, dafür sind wir jetzt da, um diese Gedanken weiterzutragen und da nicht irgendwie von Arbeitskolleginnen oder sonst wie irgendwelche Freundschaftsentzüge fürchten zu müssen. Und ich muss an der Stelle auch mal sagen, dass ich ziemlich dankbar bin, dass ich Freunde und auch Freundinnen habe, mit denen ich genau sowas teilen kann. Also weil ich das nicht nur wichtig finde, dafür zu kämpfen, sondern weil ich auch sagen würde, dass es einfach den eigenen Struggle so sehr erleichtert, die Probleme benennen zu können und zu wissen, dass es da andere Menschen gibt, denen es genauso geht und man sich irgendwie gemeinsam supportet und gemeinsam auch politisch für irgendwas einsteht. Also ich würde sagen, es macht alles so viel erträglicher und ja, damit sind wir nun aber auch am Ende dieser Folge angelangt.
Genau, und in der nächsten Woche reden wir weiter über große Themen, ganz konkret nämlich über Geschlecht und Religion und da auch darüber, welche Auswirkungen sie eben auf die einzelnen Personen, also auch auf die Gesellschaft hat. In diesem Sinne, wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr noch spenden würdet. Den Spendenlink findet ihr auf der Seite revolte-jetzt.de. Und ansonsten hätten wir auch noch einen Aufruf, weil wir jetzt in Folge 7 von 10 sind. Danach endet diese Staffel erstmal und wir gehen in die Sommerpause. Und zwar würden wir uns wünschen, dass alle HörerInnen, die uns in dieser Staffel begleitet haben, uns vielleicht einen kleinen Audioschnipsel schicken, der nicht länger als 20 Sekunden ist, in denen ihr uns mitteilt, was ihr gerne allen anderen mitteilen wollen würdet. Das kann von Dingen, die euch inspiriert haben, Kritik an unseren Folgen, positive und negative, Bücher, Filme, Musik, die unbedingt mal alle, die diesen Podcast gehört haben, hören sollten. Ja,
Grüße an eure Familienmitglieder und Freundinnen. Ja, also wenn ihr uns das schickt, und zwar an revolte-jetzt@riseup.net, dann werden wir das in der allerletzten Abschlussfolge in Folge 10 mit einbauen.
Genau, soweit von uns. Und damit erstmal ciao und bis nächste Woche.
Bis dann. Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke, eine Podcast-Reihe.